Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute sprechen wir mit Admiral Schönbach. Herr Schönbach, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich für das Interview bereit erklärt haben.
Ja, ich danke Ihnen auch. Herzlichen Dank.
Herr Schönbach, unsere Community ist nicht nur finanztechnisch sehr interessiert, sondern auch geopolitisch. Ich denke, das ist ja auch, hängt immer mehr miteinander zusammen. Denn wenn man gut wirtschaften möchte, dann ist das außer manche Branchen ausgenommen in Friedenszeiten so. Ja. Man möchte eigentlich im Frieden leben. Sicher gibt es da auch einen militärisch-industriellen Komplex, der würde da Einspruch einlegen. Aber der Großteil der Bevölkerung möchte in Frieden leben. Und wir wollen heute mal über die Ukraine mit Ihnen sprechen. Bevor wir gleich mal anfangen, möchte ich Sie erstmal vorstellen. Herr Admiral Schönbach, Sie waren als Stabsoffizier mehrere Jahre im Bundesministerium für Verteidigung eingesetzt, darunter auch in der Abteilung Militärpolitik und Einsatz, wo Sie Referatsleiter für die Region Europa, Eurasien und Arktis waren. 2016 wurden Sie zum Flottillenadmiral ernannt und hatten das Kommando über die Standing NATO Maritime Group 2. Dabei handelt es sich um einen mittelmeeransässigen Einsatzverband der NATO. 2021 übernahmen Sie den Posten des Inspekteurs der Marine und waren somit der truppendienstliche Vorgesetzte aller Marinesoldaten der Bundeswehr. Also für mich als Laien mal zum Verständnis, Sie waren quasi, kann man das so sagen, der Chef der Marine.
Richtig, ja.
Okay. Sie sind von der damaligen Verteidigungsministerin Lambrecht Anfang 2022 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden. Dem ging voraus, dass Sie einen Tag zuvor bei einer Besprechung mit indischen Kollegen Äußerungen über den russischen Präsidenten Putin und seine Ambitionen in der Ukraine getätigt haben. Wir blenden das jetzt gerade mal ein.
Dieser Auftritt in einer Gesprächsrunde eines indischen Thinktanks kostete Marinechef Kai-Achim Schönbach das Amt. In Neu-Delhi äußerte sich der 56-jährige Inspekteur der deutschen Marine zum Ukraine-Konflikt wie folgt.
Is Russia really interested to have a small and tiny strip of Ukraine soil? Integrated in their country? No, this is nonsense. I think Putin is probably putting pressure on it because he can do it. And he knows that he splits the European Union. But what he really wants is respect. He wants, on eye level, he wants respect. And my God, giving someone respect is low cost, even no cost. So if I was asked, it is easy to even give him the respect he really demands and probably also deserves. Russia is an old country. Russia is an important country. Even we, India, Germany, we need Russia. Because we need Russia against China.
Können Sie bitte einmal mir und den Zuschauern darlegen, was Sie genau gesagt haben, wie diese Situation zustande kam und was war dann eigentlich der Stein des Anstoßes? Denn ich habe mir das Video mehrmals angeschaut. Ich verstehe immer noch nicht genau, was jetzt der große Skandal sein sollte.
Ja, lieber Hopf, das ist erstmal vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben. Ich habe es zwar immer mal wieder gemacht, aber ich freue mich ja, dass Sie das auch so einschätzen, denn ich weiß es bis zum heutigen Tage auch noch nicht so richtig. Also es ist so zu verstehen, das Ganze ist, ich will es nicht zu lange ausführen, aber damit es klar ist, es ist eine Reise ja der damaligen Fregatte Bayern gewesen, wie jetzt heute die Baden-Württemberg mit einem kleineren Verband um die Welt segelt, war es damals die Fregatte Bayern, die unter anderem in die westlichen Pazifik gefahren ist und auf dem Rückmarsch dann eben über Indien gefahren ist. Und es war immer Standard, dass einer der Flaggoffiziere, also sprich ein Admiral dabei ist, der das dann dort, sagen wir mal, vor Ort militärpolitisch begleitet. Deswegen bin ich dort gewesen. Und am Ende, eigentlich nach dem offiziellen Teil, haben wir im Vorort von Neu-Delhi an einem späten Nachmittag und Abend diese Veranstaltung, von der Sie gerade sprechen, durchgeführt. Das hat insgesamt über 3 Stunden gedauert. Ich bin dort auf Geheiß oder Empfehlung, ich habe es natürlich gerne gemacht, des Bundesverteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes dort gewesen. Der Vortrag, den ich dort gehalten habe, mehrere Sachen gemacht, war vorab zu genehmigen. Das ist so, das ist nichts Besonderes. So, und daraus, wie gesagt, 3 Stunden mit sowohl zivilen als auch militärischen Teilnehmern, aktiven wie inaktiven, wurde dann ein, wie Sie es ja kennen, ein kleiner Teil aufgezeichnet, dabei auch nur ein Teil der Tonspur. Sie kennen den alten Spruch von Hegel, das Wahre ist das Ganze. Man hat also dort aus diesen 3 Stunden mehr oder weniger nur einen relativ kleinen Teil herausgeschnitten, dann diesen auch nur mit einer, wie ich gerade sagte, einem Teil der Tonspur. Ich will das, das soll keine Entschuldigung sein, es ist einfach nur die Erklärung. Also man hat dort wirklich nur einen minimalen Teil aufgenommen. Das zunächst auch mit einem Handy, was man mir immer gesagt hat, naja, das hätten Sie mit rechnen müssen. Es war in der Tat so, es sollte keine Aufzeichnung sein, weil es sollte frei gesprochen werden. Ich habe auch kein Problem damit. Hätte ich das gewusst, hätte ich, was ich den ganzen 3 Stunden lang immer wieder regelmäßig getan habe, das so, wie heißt das so modern, kontextualisiert. Das heißt, ich hätte das in den Kontext gestellt, sodass ein Außenstehender, der mal so schlaglichtartig da reinschaut, weiß, dass das, was da gesagt wird, in einem Kontext zu sehen ist. Das habe ich nicht gewusst und deswegen habe ich das nicht gemacht. Das, was ich gesagt habe, und das ist ja das, was Sie auch gezeigt haben, ist das, wie gesagt, nur diese 2, sagen wir mal, wesentlichen Aspekte, die ich übrigens der Ministerin, Frau Lamprecht, bei ihrem Antrittsbesuch in der Marine wenige Wochen zuvor auch schon mal erzählt habe. Das kann man übrigens auch in dem Video erkennen, da sage ich das nur, what I told my minister. Und das ist letzten Endes das, was ich bis zum heutigen Tag, und stehe auch dazu, ist also nichts, ich nehme da auch nichts zurück, weil ich ja weiß, was ich gesagt und gemeint hatte. Es ist das Thema der Frage Augenhöhe und Respekt. Minister Struck, mit dem ich mal einigermaßen gereist bin, der hat immer gesagt, egal wo wir hinfahren, egal was für Menschen wir dort treffen, wir begegnen jedem mit auf Augenhöhe, wir begegnen jedem mit Respekt. Das heißt ja nicht, und darauf spielt das ja auch an, dass ich Respekt geäußert hätte, das heißt ja nicht, dass ich das akzeptiere, was mein Gegenüber sagt, denn die Situation ist nicht zu akzeptieren, aber sie ist zumindest an der Person, und so habe ich es gemeint, Putin, dass man als, nicht Wladimir Putin als Person, sondern eher als Präsident der Russischen Föderation, dass man ihm Respekt gegenüber sollte und mit ihm spricht. Und das andere, das war, als dieser Standardspruch, der ja dann auch im Spiegel so getitelt wurde, die Krim ist weg und Putin verdient Respekt. Russland wird die Halbinsel Krim auf freiwilliger Basis, und das war damals ja noch kein Krieg, auf freiwilliger Basis nicht zurückgeben. Nichts anderes habe ich gesagt. Und nun ist es so. Der französische Präsident hat in derselben Woche nahezu die gleichen Worte nutzend das ebenfalls gesagt. Das wurde als wichtiger Beitrag in dieser sicherheitspolitischen Debatte gesehen. Aber was, wie Sie es gerade gesagt haben, bei genauerer Betrachtung ist das ziemlich unspektakulär. Ein letzter Satz noch dazu. Ich denke einfach, wer mich kannte, und viele kannten mich ja nun, weiß Gott, insbesondere meine Vorgesetzten, die auch gesagt haben, wir wissen, wer Sie sind, wir wissen, was Sie damit gesagt und gemeint haben, mich über Nacht vom Russengegner zum Russenfreund umzuidentifizieren, ist ziemlich absurd gewesen. Aber mein Gott, so ist es halt. Und
also wenn ich das richtig verstehe, mich erinnert das so, Herr Schönbach, ich betrachte das als Zivilist, Außenstehender, als Mensch. Da wird ein Spitzenmilitär einen Tag später abgesägt, weil denen nicht ganz genau passt, was sie da gesagt haben, obwohl sie das schon zu Frau Lamprecht selbst gesagt haben, was sie in dem Moment nicht gejuckt hat, um es mal ganz salopp zu sagen. Aber wenn sie es dann vor anderen sagen, dann müssen sie gehen.
Naja, also ich sage mal so, auf Frau Lamprecht, und das ist jetzt, ich habe ja nichts zu gewinnen und zu verlieren, auf Frau Lamprecht wird ja immer kräftig eingeschlagen. Für andere Dinge mag das ja vielleicht auch gerechtfertigt sein. Dort hat sie sich, das war ja am Samstag, am Montagmorgen war ich dann bei der Ministerin zusammen mit dem Generalinspekteur, meine Frau war auch dabei. Da hat sie mir durchaus gesagt, also ich weiß, wer Sie sind, ich weiß, was Sie gesagt haben, was Sie gemeint haben, aber Sie müssen bitte in dieser Welt, in dieser Medienwelt müssen Sie verstehen, dass ich jetzt so reagiere. Ich habe das nun so lange gemacht, ich war zudem vorher ja stellvertretender Abteilungsleiter Strategie und Einsatz Militärpolitik, also ich weiß natürlich auch, wie das läuft. Ich bin halt geframed worden, das bin ja nicht der Erste, ich jammere auch nicht darüber, es ist einfach eine Realität. Das kennen Sie aus vielen Gesprächen mit anderen auch. Und da bin ich einfach halt letzten Endes der ganzen Sache zum Opfer gefallen. Und naja, es gibt Schlimmeres im Leben, aber es hat mich doch natürlich ziemlich hart getroffen. Das gebe ich natürlich zu.
Ja, natürlich, natürlich. Ich denke da, es hat vielleicht auch damit gar nichts zu tun, aber das ist jetzt, auf was ich hier komme, ich denke hier an Hans-Georg Maaßen. Da wurde auch gesagt, es gab diese Hetzjagden, hat die Kanzlerin gesagt. Und er hat gesagt, als Chef des Inlandsgeheimdienstes, mir liegen alle Informationen vor. Ich weiß nichts von diesen Hetzjagden. Und dann war es wie bei Ihnen, ein Tag später. Und dann musste ein absoluter, wie ich meine, das ist meine persönliche Einschätzung, ein hochqualifizierter, sehr intelligenter Spitzenbeamter einfach musste gehen, weil er nicht das Echo wiedergegeben hat, was die Kanzlerin gesagt hat, obwohl er ja zur Wahrheit verpflichtet ist und nicht irgendjemand nachzuplappern. Auch da eine Spitzenperson, die wir eigentlich dringend nötig haben. Ja, ich würde sagen, Sie sind jemand, der ist ja eine extrem lange Karriereleiter durchgegangen. Sie sind absolutes militärisches Spitzenpersonal in diesem Land gewesen. Und dann sagen Sie ein falsches Wort und müssen gehen. Man könnte ja meinen, Leute wie Sie werden dort auf den Baum gezüchtet und man hätte in der nächsten Sekunde sofort die nächste Spitzenkraft. Man könne sich also erlauben, die nach gut Düngen halt rauszuschmeißen. Das geht mir jetzt als Person einfach nicht in den Kopf. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema, Herr Schönbach. Vor kurzem wurde in den Medien berichtet, ich hatte auch einen Podcast darüber gemacht, dass eine Handvoll hochrangiger ukrainischer Offiziere während eines Trinkgelages, die Bild sprach davon im Suff, auf die Idee gekommen sein sollen, die Nord Stream Pipelines zu sprengen, woraufhin sie dann ein Segelboot und Sprengstoff organisiert hätten, und zwar das Segelboot und den Sprengstoff. Das ging alles über eine Tauchschule, also eine Privattauchschule. Da wurden nicht irgendwie Kampftaucher ausgebildet, sondern da wurden halt Tauchkurse gegeben. Unmittelbar nachdem die Pipeline zerstört wurde, hieß es noch, dass ein solches Vorhaben nur mit entsprechender Ausrüstung und Background möglich wäre, bedarfte monatelange Planung. Nun scheint es kein großer Akt zu sein. Was ist Ihre Einschätzung und ist es ohne weiteres möglich, dass eine Handvoll Leute, die etwas im Suff besprechen und planen, das dann so präzise ausführen?
Ja, Herr Hopp, also zunächst einmal, um das Feld aufzureißen, gut, alles ist möglich, nichts ist wirklich ausschließbar. War es grundsätzlich machbar? Ja, ich denke, ja, schon. Allerdings, ich bin selbst Segler, ich habe das Boot gesehen, ich weiß, was für ein Typ das ist, also das ist schon nicht so ein Riesenteil. Die Andromeda, sie ist ja immer mal wieder dann auch im Fernsehen gezeigt worden. Also wie gesagt, ist es möglich? Ja. Allerdings mit ein paar nette Tauchlehrer, die sich dann mal zusammentun und dann mal nach Polen fahren und dann ein Boot mieten oder in Deutschland dann mit dem Ding losfahren und dann dort etwas solches Großes zu machen, das erscheint mir sehr, sehr gewagt. Wenn es geschehen ist, also auf diese Art und Weise, mag vielleicht der Tauchlehrer die Fassade bieten, aber andere speziell wirklich Leute, die davon Ahnung haben. Denn zum einen dort unten runter zu gehen, es ist ja nicht auf 5 Meter Tiefe, sondern deutlich tiefer, dann ist das entsprechend mit Sprengstoff dann dort auch zu hantieren. Das stelle ich mir jetzt also mal abgesehen davon, dass ich das sicherlich, ich bin jetzt kein Sprengmeister, aber doch so ein etwas deutlich komplexer davor. Ich will das, wie gesagt, gar nicht in Abrede stellen, dass es grundsätzlich so sein könnte. Aber es ist mir schon sehr gewagt. Und je nach Expertengusto ist es ja dann, das wissen Sie auch, nehmen wir da einfach mal das vorweg, möglicherweise eine Forward-Flag-Operation gewesen. Mhm. Oder wie Sie es gerade sagten, die Ukrainer, die dann da das machen. Oder ein Proxy, also irgendjemand, der Interesse daran hatte, das eben für einen Dritten zu tun, der ein wirkliches Interesse daran hatte. Mhm. Und ob die Durchführungsebene jetzt so, ja, okay, lassen wir es mal so stehen. Der Professor Marsala von der Universität der Bundeswehr, ein zweifelsohne sehr respektabler Mann, hat gesagt, wir werden es wahrscheinlich am Ende niemals erfahren. Mag sein. Eine Frage, lieber Hopf, ist ja die immer, die auch in diesem Zusammenhang immer als unbotmäßig, als nicht statthaft ist, sie überhaupt zu stellen. Das ist cui bono. Wem nützt das? Und wenn Sie diese Frage stellen, dann müssen Sie mal gucken, wer hat denn wirklich Nutzen davon? Also wenn ich mir vorstelle, dass es heißt False Flag, das würde also bedeuten, die russische Föderation würde das machen. Also man kann es sich einfacher machen. Man braucht einfach nur hinten an den Knotenpunkten das Gashahn abzustellen, was ja ohnehin schon der Fall war. Also braucht man dafür keine dramatische Sprengaktion zu machen. Und dann vor allem müsste es ja vor allem Interesse an Russland sein, den Verdacht auf jemanden so intensiv zu lenken über 2 Jahre, was nicht geschehen ist. Wer hat davon profitiert? Ich sage mal, ich will niemanden anklagen, aber profitiert haben die Vereinigten Staaten von Amerika. Die mit ihrem Fracking-Oil, was deutlich teurer ist, sie erinnern sich ja dann auch vielleicht an die verschiedenen denkwürdigen Pressekonferenzen mit Biden und Scholz, der ja ganz klar gesagt hat, wenn es soweit ist, dann wird es keine Nord Stream mehr geben. Und unser Bundeskanzler hat daneben gestanden und hat brav zugeschaut. Also ich denke... Ja, fragen Sie bitte. Gehen Sie dazwischen.
Nein, wir blenden das gerade noch mal ein für die Zuschauer, dass sie noch mal an diesen Moment hingeführt wurden.
Wenn Russland einmarschiert, das heißt Panzer oder Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überqueren, dann wird es keinen Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.
Das ist an sich ja eigentlich das Offensichtlichste überhaupt gewesen, hat er gesagt. We will find a way, um das Ganze dann zu verhindern. Und trotzdem hat man ja direkt danach, nachdem das passiert ist, sofort gesagt, es waren die Russen. Jetzt, Herr Schönbach, in meiner Logik müsste ja die EU und die Amerikaner allergrößtes Interesse daran haben, es den Russen in die Schuhe zu schieben, beziehungsweise zu beweisen, gehen wir mal davon aus, zu beweisen, hier die waren es. Hier ist unsere Aufklärung, hier sind die Geheimdienstunterlagen, die wir haben, und wir veröffentlichen die jetzt auch der Bevölkerung, ja, des Westens, um ganz klar zu zeigen, es waren die Russen. Warum wird das nicht gemacht?
Also ich schätze einfach mal schlichtweg, weil es nicht war. Oder weil sie zumindest es nicht in der Hand haben. Und ich denke einfach, wenn sie, gut, das ist jetzt vielleicht auch nur Theorie, aber das Orkin'sche Gesetz von der Ökonomie, wenn sie alle Variablen sich die Waage halten, dann ist die einfachste die wahrscheinlichste Lösung. Und ich denke jetzt mit diesem Taucher, die Ukraine wird schon ihre Finger im Spiel haben, unabhängig, ob die dann in einem denkwürdigen Besäufnisabend das gemacht haben oder nicht. Ich denke, ich persönlich bin weit weg von Verschwörungstheorie. Aber wenn ich es tatsächlich in dieser Weise nicht offenbaren will, entweder weil sie gar keine Erkenntnisse haben, das glaube ich aber nicht, denn die Schweden und die Dänen haben ja Erkenntnisse durchaus gesammelt, haben sie der Bundesrepublik Deutschland übergeben. Offensichtlich muss es jemand sein, der möglicherweise dort in einen stärkeren Verdacht gerät, über dessen Aufdeckung man größte Probleme, mit dessen Aufdeckung man größte Probleme hat. Das ist zumindest mein Eindruck. Und wie gesagt, wenn es eben die Ukraine oder wenn die andere sind, dann wird sicherlich stark darüber nachzudenken sein, wie man damit umgeht.
Ich meine, da haben sich ja deutsche Politiker schon dazu geäußert und haben gesagt, das ist unabhängig, selbst wenn es die Ukraine ist, dann ist das halt so. Diese Logik dahinter ist mir nicht ganz klar. Also je nachdem, auf wessen Seite diese Personen, die sich so äußern, dann auch stehen, das ist vielleicht die Frage. Ich würde sagen, das ist ja eigentlich Hochverrat. Ich sage das jetzt als Zivilist, aber in meinem Verständnis kann ich nicht jemanden Waffen liefern und den Krieg unterstützen, der versucht, meine kritische Infrastruktur zu zerstören. Und was hoffentlich die meisten Leute wissen, die Industrienation Deutschland ist eine der Schwerindustrie. Das ist nicht Silicon Valley. Wir stellen keine Chips her. Das heißt, wir sind extrem energieabhängig und zwar von günstiger Energie. Wenn wir günstige Energie erhalten, dann können wir weiter unsere Schwerindustrie am Laufen halten. Wenn aber die Energiepreise die teuersten der Welt werden, und das sind sie seitdem, es schwankt immer mal wieder, aber wir hatten zeitweise die teuersten Energiekosten der Welt, dann ist das wie Öl und Wasser. Man kann nicht Industrienation bleiben für Schwerindustrie und die höchsten Energiekosten haben. Also diese Konsequenzen sind ja, die können dramatischer gar nicht sein. Ich meine, die Bevölkerung weiß noch nicht wirklich, was das für uns bedeutet, auch für die Zukunft. Was müssten denn die Konsequenzen dann eigentlich sein, wenn rauskommt, wer es wirklich war?
Ja, darf ich noch einen Punkt noch sagen? Und das ist ja der Punkt, weil wir unter Folter davon sprachen. Und ich habe es eingebracht, dieses Wort Verschwörungstheorien. Wer sich so zurückhaltend verhält, also wer sich so, sagen wir mal, intransparent verhält, das ist ja das Problem, schon immer, mangelnde Transparenz ist die größte Gefahr, dann lässt natürlich die Gerüchte und Verschwörungstheorien zu. Und die Bundesregierung hat ja erst vor kurzem den chinesischen Vorschlag zu einer UN-Ermittlung abgelehnt. Warum? Und das, wie gesagt, muss offensichtlich jemand, wenn sie an Erkenntnisse haben, jemand sein, den sie nicht offenlegen wollen. Gut, ich meine, jetzt muss man auch gucken, ganz ehrlich, ob, weil Sie gerade sagten, deutsche Infrastruktur oder unsere Infrastruktur, Nord Stream 1, wem gehört das? Im Wesentlichen Russland natürlich, immer geht es um Gazprom, aber auch deutsche, Holländer und französische Eigner sind meistens staatlicherseits dabei. Tja, was kann man tun? Man kann es durchdeklinieren. Also wenn es die USA und irgendein Proxy war oder die Ukraine, nun gut, die Abkühlung der Beziehung ist das Minimum. Und natürlich haben Sie recht, und Sie haben es ja schon angedeutet, ich will da gar nicht drum rumreden, auch die Ukraine, da muss man natürlich intensiv darüber nachdenken, wie unsere Unterstützung aussehen soll ab jetzt, wenn das denn so offiziell dann käme. Und übrigens, Herr Hopf, ich weiß, dass wenige, vielleicht wissen es einige, aber nicht viele, es gibt ja russische Pipelines, die durch die Ukraine gehen. Also hier, wir handeln ja jetzt über die Nord Stream, die durch die Ostsee ging, sprich direkt von Russland nach Deutschland. Aber es kann also ja, was ist das Ziel gewesen, nun diese zu sprengen? Aber die russischen Pipelines, die durch die Ukraine gehen, von denen sich ja auch Gelder bekommen für das Durchleiten, was ja auch völlig legitim ist, und die Russen reißen ja dann auch Gas weiter an Europa, an europäische Staaten, dazu gehört die Slowakei, dazu gehört Ungarn, das wird sich ja bezahlt machen. Das heißt, warum wird denn dort nicht sabotiert? Warum wird dort nicht direkt unterbunden, um eben insbesondere das Argument greifen zu lassen, dass die Russen ja letzten Endes mit diesem Geld auch ihren, diesen Krieg letzten Endes finanzieren? Also da passt doch einiges schlichtweg nicht zusammen. Und deswegen denke ich, man weiß es, man ist sicherlich sehr sicher, man hat ja jetzt diesen Haftbefehl auch ausgesprochen. Sie erinnern sich daran, wie Polen sich ja letzten Endes auch ein bisschen geweigert hat und dann Probleme machte. Jetzt hat man das akzeptiert. Also es wird am Ende dazu kommen, dass wir über diese Unterstützung nochmal anders nachdenken müssen. Was das konkret ist, das kann natürlich nur die Bundesregierung machen. Es gibt ja einen ganzen Strauß an Möglichkeiten. Aber Sie sagten es gerade, die verschiedenen Politiker haben ja gemeint, es sei im deutschen Interesse oder auch in unserem Interesse, dass die Pipeline nun mal gesprengt sei. Also da kann man nur noch den Kopf schütteln über solche unglücklichen, also naja.
Ja, ich weiß nicht, ob das unglücklich ist oder ob das einfach nur ehrlich ist. Das ist nachher die Frage, weil Sie sagen, das ist unglücklich. Vielleicht hat er es genauso gemeint, wie er es gesagt hat. Aber schauen Sie, am Ende des Tages, angenommen, es wären die Amerikaner, der Hund erklärt ja nicht dem Herrchen, wie es sich zu verhalten hat. Also was sollten wir denn bitte machen? Ja? Dem Amerikaner jetzt rügen und unsere Beziehungen abkappen? Das, also nein, also so wird es einfach nicht laufen. Mal eine andere Frage. Anfang August sind ukrainische Truppen in Russland einmarschiert und seitdem wird in der Region Kursk gekämpft. Ja, und da sagt man ja, die haben sehr, sehr schnell große Landgewinne gemacht und jetzt wird sehr hart darum gekämpft gerade, aber die Russen scheinen noch nicht wirklich vorangekommen zu sein. Dadurch wurde ja aber gleichzeitig die Verteidigungsfront in der Ukraine ausgedünnt. Also es wurden sehr wichtige, man spricht von Elitetruppen, die abgezogen worden sind, um die Kursk-Invasion quasi voranzutreiben. Wie beurteilen Sie dieses Vorgehen? Kann die Ukraine damit das Blatt wenden? Das wird ja in den Medien oft insinuiert, dadurch, das wäre ein genialer Schachzug, um quasi Verhandlungsmasse zu haben. Oder schaden sie sich damit sogar?
Also wenn Sie sich daran erinnern, was wir alles für Nachrichten in den Medien hatten über die letzten 2 Jahre, hätte man ja eigentlich denken müssen, die Ukraine steht kurz vor Moskau. Tatsächlich verhält es sich anders. Ich denke, dass dieses Vorgehen in dem Kursker Bogen auf die Stadt Kursk hin, das hatte für mich anfänglich sowas wie die Ardennenoffensive seinerzeit gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Deutschen noch einmal kräftig angetreten sind. Was kann das strategische oder das operative Ziel gewesen sein? In der Tat, Sie haben es ganz kurz angedeutet, dass russische Truppen aus dem Donbass abgezogen würden, um dort oben eingesetzt zu werden, um quasi den Druck von der Front im Donbass zu nehmen. Das ist gescheitert. Ist nicht geschehen. Aktuell, das muss man auch sagen, ist die Offensive, trotz dass ja immer so wunderbar dargestellt wird auf den Karten, ist sie stecken geblieben. Denn tatsächlich wäre das eigentlich wirkliche Faustpfand, ist nicht letzten Endes leeres Land, sondern in der Tat wäre das die Stadt Kursk, die dazugehörende Regionalstadt. Vor allem dazu ist ein Atomkraftwerk, was sich dort in deren Händen hätte befinden können. Das wäre ein Faustpfand gewesen. Auch das ist gescheitert. Aber es ist schon mehr als ein Symbol. Man wollte mit Sicherheit aufzeigen, dass man offensiv kann, insbesondere nach der missglückten und auch gescheiterten Sommeroffensive, dass man Russland bedrohen kann, das tun sie andernorts auch. Aber ich finde es persönlich, auch wenn ich selber kein Heerestaktiker bin, aber sagen wir mal zumindest operativ strategisch kann man das ja dennoch bewerten, ich finde es sehr, sehr gewagt, angesichts des Drucks auf die Ukraine in der Hauptkampfzone des Donbass, dort Kräfte wegzuziehen, um dort oben so ein kleines, ja von mir aus etwas ausgedehnteres Scharmützel zu machen. Insbesondere, wenn man jetzt, man hat ja nur regelmäßig auch Informationen darüber, was unten auf Pokrovsk, diese Stoßrichtung auf Pokrovsk, was da letzten Endes an Truppen weggenommen wird und das da auszudünnen, das halte ich für sehr gefährlich.
Mhm. Ich möchte da mal kurz einwenden, weil ich weiß ja, wie gespalten die Landschaft bei den Menschen auch ist. Jeder, der sich quasi nicht extrem pro Ukraine äußert und den morgigen Endsieg ankündigt, der ist dann ein Putin-Troll, Putin-Versteher und vom Kreml bezahlt. Eine Frage an Sie, Herr Schönbach, ist es korrekt, dass Sie einen militärischen Orden von der Ukraine bekommen haben?
Ja, also einen militärischen Orden, das war vorher. Und nach diesem Vorfall, von dem wir eingangs gesprochen haben, habe ich noch eine Ehrung der Universität Kiew bekommen.
Okay, also ich gehe mal davon aus, der Kriegsgegner der Russen gibt das normalerweise nicht Freunden von Putin.
Kann man das so...
zusammenfassen. Ja, ich bin ja auch kein Freund von Putin.
Ja, ja, ich möchte es nur, weil ich weiß ja, wie das gerne dann hingeframed wird. Ja,
ich meine, ich bin einer der wenigen gewesen, die, als ich noch in Antwerpen war, als es noch vor diesem, die nicht eingeladen wurden zur russischen Flottenparade, wegen meiner, sagen wir mal, etwas nicht so freundlichen Haltung gegenüber Russland. Aber in Deutschland hat man mich zum Russenfreund gemacht. Ich glaube, es war die ARD, aber ich will nichts Falsches sagen. Die schrieb, Schönbach ist für, unterstützt die russische Kriegspolitik in der Ukraine. Das habe ich mit keinem Wort getan. Das ist völliger Unsinn. Ja, und wie gesagt, ich fand das nett. Vielleicht darf ich das noch sagen. Ich hatte dann, als ich danach diesem Vorfall, ich wollte mich noch nicht mit falschen Federn schmücken, hatte ich dann im Direktorium der Universität angerufen und gesagt, bitte bedenken Sie, wem Sie das jetzt hier schenken. Beziehungsweise schenken ist es ja nicht, aber verleihen. Und dann sagte ich, ich hatte den Direktor nicht selbst dran, sondern einen Mitarbeiter, der sagte, machen Sie sich bitte keine Sorge, Herr Admiral, wir wissen, wer Sie sind. Und übrigens, wir können Englisch. Wir wissen, was Sie gesagt und was Sie gemeint haben. Naja, richtig. Also das hat mich natürlich
gefallen. Klares Statement, ja. Wenn man sich die geopolitische Landkarte einmal anschaut und sieht, wie China inzwischen aufgestellt ist und wo es hin will, warum hat man Ihrer Meinung nach nicht versucht, Russland an den Westen zu binden, sich eher zum Freund oder zum Partner zu machen, anstatt Putin direkt in die Arme Chinas zu treiben? Das ist ja immer etwas gewesen. Man sagte, man muss verhindern, dass die Russen mit den Chinesen gemeinsame Sache machen. Und dann lässt man ihnen eigentlich nur noch diesen einen einzigen Ausweg, genau das zu tun, mit den Chinesen gemeinsame Sache zu machen, weil der kollektive Westen sie sanktioniert. Was ist die Logik dahinter?
Tja, da kann man nur vermuten. Sie haben mit Ihrer Einschätzung recht. Und es ist ja nicht nur China, kommt auch Indien noch dazu. China ist natürlich der bedeutendere Partner. Ich habe das übrigens in Indien genau so gesagt. Da hat man mir damals gesagt, das sei eine krude Vorstellung von Weltpolitik. Heute haben wir diese Situation. Ich denke, es schien für viele, und ich habe danach ja auch Diskussionen weitergeführt, schien unvorstellbar, dass diese beiden Rivalen, auf der einen Seite Russland und eben auf der anderen Seite China, vor dem Hintergrund auch ihrer Grenzkriege, die sie hatten, dass diese beiden Rivalen zueinander oder aufeinander zurücken könnten. Insbesondere da Russland dann eher, trotz seiner nuklearen Übermacht natürlich als kleinerer Partner sich selbst wahrnehmen müsste und dies nicht akzeptieren könnte. Mittlerweile sind russisch-chinesische Manöver in allen Dimensionen Standard geworden, sind alltäglich. Die Unterstützung im Ukraine-Krieg zeigt genau das Gegenteil von dem, was viele geglaubt haben, was unmöglich erscheint. Ich denke, die Logik insbesondere der US-Position war, und das ist sie auch heute meiner Ansicht nach immer noch, Russland aus dem Spiel zu nehmen. Um sich dem strategischen Gegner Chinas zu widmen aus der Perspektive der Vereinigten Staaten, ist das auch nachvollziehbar. Deswegen ist auch die Unterstützung des Ukraine-Krieges hier, der ja nichts anderes als ein Abnutzungskrieg ist, um Russland, wie gesagt, wie ich es gerade angedeutet habe, einfach aus dem Spiel zu nehmen. Die europäische Position, Russland muss eingedämmt werden. Die Bedrohung wird ja als solche dann identifiziert und wahrgenommen. Und ich denke, das strategische Kalkül, so wie Sie es jetzt gerade, sagen wir mal, vorausformuliert haben, interessensgeleitet. Das ist der entscheidende Punkt. Interessengeleitet Moskau nicht unbedingt als Freund, aber wie auch immer gearteter Partner an unserer Seite zu haben, der wurde nicht gesehen. Der wird auch heute immer noch nicht gesehen. Aber aus dieser alten Rivalität zwischen China und Russland unsere Vorteile zu ziehen, das hat man als strategisch eben wenig ausgeprägtes Europa nicht gesehen. China ist der zukünftige Gegner, das braucht keinen Admiral Schönbach, das weiß man auch so. Das wird militärisch, ökonomisch, aber vor allem, und das ist noch viel entscheidender, sie machen ein Angebot, ein gesellschaftspolitisches Angebot, was vielen Nationen, sei es in Afrika, in Südamerika, aber auch Teilen in Europa, attraktiv genug scheint, um mit ihnen dort Geschäfte zu machen. Und da hätte der, wie auch immer, deswegen, ich bleibe da etwas vage, geartete Zusammenarbeit, Kooperation, die ausgestreckte Hand, die es ja mal gegeben hat aus Russland, diese zu ergreifen, um eben über den Tellerrand hinaus in die Mitte des Jahrhunderts zu schauen, das hat man nicht gesehen und jetzt hat man die Katastrophe.
Ja, und wenn ich auch beobachte, wie sich zentralafrikanische Länder positiv auch äußern und sagen, die Chinesen sind sehr, sehr strukturiert, die kommen hier rein, die stellen auch keine großen Ansprüche, die verhalten sich auch nicht wie die Gutsherren, wie der Europäer, der damals quasi, ich sage jetzt mal salopp, als der Sklavenhalter reinkam vor über 100 Jahren und sich dann auch immer so verhalten hat. Die sind da teilweise, sogar wenn wir nach Osteuropa gehen, in Serbien wird ganz, ganz massiv von den Chinesen investiert und da schaut man irgendwie zu. Und gleichzeitig ist dann Russland immer als die Reinkarnation Satans, also in dem Falle der furchtbare Tyrann Wladimir Putin. Kommen wir aber mal und kehren hier vor unserer eigenen Türe, die deutsche militärische Infrastruktur.
Eine Sache noch zu sagen, wenn ich darf. Weil Sie das gerade so sagten. Ich denke, wir beide, nicht um meiner Sorge um mangelnder Kontextualisierung willen, aber wir sind uns ja wohl beide einig, wie immer welche Fehler auch strategisch gemacht wurden in der Zusammenarbeit auch außenpolitisch, sicherheitspolitisch mit Russland. Dieser Krieg, auch wenn der sich natürlich einbettet in einen größeren Konflikt, den man nicht isoliert sehen kann, dieser Krieg ist natürlich ein schändlicher Krieg. Das heißt also, wir reden jetzt mal konkret von der Ukraine. Das kann man auch durch nichts rechtfertigen. Dass man hätte Fahrradkette viel früher schon an einem ganz anderen Punkt ein umschalten müssen, darüber sind wir uns sicherlich einig. Deswegen ist also die Wahrnehmung, die wir ganz aktuell haben, Russland ist jetzt, sagen wir mal, das Reich des Bösen, wie es damals ja unter Reagan schon hieß, das ist eigentlich das Thema zu überwinden. Irgendwann, wie Deutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg, muss irgendein Weg gefunden werden, irgendwann Russland wieder in den Kreis der Nationen zu holen, denn wir werden auf lange Sicht diesem China, diesem großen Riesen mit diesem langen Atem, werden wir nicht begegnen können, indem wir uns Russland permanent zum Feind machen. Das ist mein strategisches Kalkül, was ich dort in den Raum stelle.
Das ist mein Zynismus auch gewesen, denn wer sich ein bisschen auskennt, auch mit Propaganda, Medienpropaganda, den Gegner immer zu verteufeln und zu entmenschlichen. Man spricht immer darüber, nie wieder, und wir haben gelernt aus der Vergangenheit, aber trotzdem nutzt man die exakt gleichen Narrative. Der Gegner ist kein Mensch, die Russen sind Orks, das ist Ungeziefer. Das ist eigentlich Dritte Reichspropaganda, die da oftmals genutzt wird, also das vom Wording her, den Gegner zu entmenschlichen, damit es einem leichter fällt, ihn zu bekämpfen. Und wenn wir dann sagen, wir lernen aus der Vergangenheit, dann dürften wir eigentlich nicht die exakt gleichen Mechanismen wieder anwenden, wie sie heute angewendet werden, um Bevölkerung dazu zu bekommen, sich feindselig gegenüberzustehen. Das ist so, deswegen hatte ich das so zynisch gesagt mit der furchtbare Tyrann, weil der andere wiederum, der mag auch ein Diktator sein, der ist dann aber in den Medien kein Tyrann, weil mit dem sind wir befreundet und dann ist es in Ordnung, das ist der gute Diktator und dann gibt es wiederum den schlechten Diktator. Das ist eine sehr komische Gratwanderung, die man da geht. Aber jetzt mal zur deutschen Infrastruktur. Man hört ja immer davon, wie marode die Infrastruktur der Bundeswehr eigentlich sein soll. Sigmar Gabriel hat ja einmal gesagt, müsste jetzt schon so 2,5, 3 Jahre her sein, im Kriegsfall hätte die Bundeswehr für einen Tag Munition. Das ist nicht sonderlich lange. Jetzt sagt man immer Materialbestand. Man hörte damals, wenn es da Inventuren gab, die Hälfte der Helikopter funktioniert nicht und so weiter. Also immer Schreckensmeldungen. Dann kommt jetzt Sondervermögen 100 Milliarden Euro. Gleichzeitig liefern wir aber massiv Material in die Ukraine. Und was viele Leute nicht wissen, wir sind die Nummer 2, was die Lieferungen in den Nahen Osten angeht, in den anderen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Also es geht einfach nur mit dem Schaufelbagger raus. Wie ist es jetzt? Wären wir jetzt mal ganz klar gefragt, angenommen, uns greift irgendjemand an, sind wir denn jetzt dann gerade kampffähig oder bräuchten wir noch viel mehr Kapital, um die Bundeswehr wieder zu modernisieren?
Ja, also wenn Sie so fragen, ich war in Streitkräften sicherlich nicht, oder war zumindest bekannt dafür, dass ich mir gesagt habe, wir müssen kämpfen können und wir können auch kämpfen. Und davon bin ich auch fest überzeugt. Wie lange man das dann kann und wie überzeugend man das kann, man muss es ja auch nicht alleine tun, sondern das muss man ja mal mit anderen zusammentun. Das ist eine ganz andere Frage. In der Tat ist es so, wie Sie sagen, das wird sich in den letzten 2 Jahren, hat sich schon ein bisschen was geändert, aber wir sind da noch nicht so richtig weiter, insbesondere, wie Sie gerade gesagt haben, im Heeresbereich, der Abfluss von Material in die Ukraine. Wir alle kennen das, mit der Zeitenwende kam ja dieses 100 Milliarden Sondervermögen. Wir wissen ja alle, das muss man ja immer ein bisschen sehen, Sondervermögen ist ja kein Vermögen, sondern es sind Schulden. Diese 100 Milliarden sind mehr, weiß Gott, mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es sieht halt dann doch schlecht aus. Nun haben wir natürlich als Deutsche dann vielleicht auch einen anderen Anspruch. Ich glaube, ich darf das sagen, ohne meinen lieben Bekannten und Freund, den ehemaligen First Sea Lord in Großbritannien, die haben sich immer gewünscht, dass sie solche Ausrüstung und solche Sachen hatten wie wir. Und wir haben immer gemeckert und gemotzt. Und die haben damit eine Menge gemacht. Wir müssen, wenn wir zu einer, sagen wir mal, mit unseren Truppen, sagen wir mal knapp 180.000 Menschen, Und von mir aus auch ein bisschen mehr. Vor allem plus diejenigen, die man ja einziehen würde für einen entsprechenden Verteidigungsfall, müssen wir noch viel, viel mehr tun. Das ist nicht nur mit 100 Milliarden Euro, denn das ist ja nicht einmal zum Ausgeben, das ist ja dann über Jahre verteilt worden. Da haben sich ja viele auch politisch dann positioniert, gesagt, wunderbar, jetzt sind wir über diese 2% gekommen. Sie erinnern sich, 2% Bruttoinlandsprodukt.
Richtig.
Dieser Forderung, die wir ja eingegangen sind, das hat sich ja nicht der Herr Trump ausgedacht oder wer auch immer, sondern wir haben dem zugestimmt damals in Wales. Es muss noch viel mehr geschehen. Aber es ist eben nicht nur, Herr Hopf, es ist nicht nur Bundeswehr, das ist sicherlich das Hauptthema. Da können Großprojekte finanziert werden und werden auf den Weg gebraucht. Aber es braucht, wie im Rest des Landes, eine unfassbare Innovationsbereitschaft, eine funktionierende Beschaffungsorganisation, viel weniger Bürokratie. Denn es nützt uns am Ende des Tages nicht, dass man einfach irgendwo was hinstellt. Es würde jetzt zu weit führen, Ihnen, sagen wir mal, in die Tiefen der Bürokratie und vor allem der sagen wir mal, sich teilweise widersprechenden Systeme einzuführen, um zu zeigen, wo es eigentlich hakt. Es ist eben nicht nur Material, wir müssen kämpfen können, auch kämpfen wollen. Es ist ein anderer Mindset notwendig. Und der führt eben in so viele Bereiche der Streitkräfte. Das ist eine richtig große Herkulesaufgabe. Mhm. Das ist zu schaffen, aber es ist nicht in diesen Trippelschritten zu schaffen, die wir es im Moment tun. Und ich bin, nun weiß Gott, kein Sozialdemokrat, aber wir können nur froh sein, dass wir mit dem Minister Pistorius jemanden haben, der das auch immer wieder einfordert, auch wenn er regelmäßig im Stich gelassen wird.
Mhm. Ja, schauen Sie, das sehen Sie als Militär so. Ich betrachte das natürlich ein bisschen anders. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Pazifisten bezeichnen, aber ich höre ganz oft von Leuten, die sagen, für die das jetzt gerade führen, für die ziehe ich nicht in den Krieg. Und ich glaube, grundsätzlich braucht es mal in einem Land, um die Bereitschaft zu haben, für das Vaterland, schon bei uns ein vergifteter Begriff, zu sterben. Da braucht es ja Patriotismus. Ja? Ich muss ja stolz auf die Fahne sein. Bei uns ist aber eine sehr bunte Fahne deutlich öfters zu sehen als die eigene Landesfahne. Das ist Fakt einfach. Also wie will ich ein Volk dazu bekommen, sich an der Front den Kugeln entgegenzuwerfen, wenn sie sich gleichzeitig für ihr eigenes Land schämen? Das ist ja paradox. Das geht einfach nicht. Man kann nicht im Minusbereich sein beim Patriotismus und gleichzeitig eine kampfstarke Truppe auf die Beine stellen, die sagt Hurra für Deutschland in den Tod oder für den Sieg, wie auch immer. Ja, das ist ja völlig egal. Aber man muss ja dann dieses Gefühl des Stolzes fürs Land haben. Und also bitte korrigieren Sie mich da, aber ich kenne jetzt kein anderes Land auf diesem Planeten, das so wenig Patriotismus hat wie wir.
Ja, ja gut, ich meine, das in der Tat, das ist nochmal die andere Seite der Medaille. Das eine ist ja nur das Können, das andere ist das Wollen. Ich habe vor einigen Zeiten, weil Sie es gerade gesagt haben, vor einiger Zeit habe ich mal ein kleines, so ein Short-Video aus YouTube gesehen, da hat sich eine junge Frau zu Wort gemeldet, die dann immer davon sprach, jetzt genau das, worüber wir uns jetzt im Moment wir beide uns unterhalten, sagte, ihr redet die ganze Zeit davon, von diesem Land, das so schlecht ist, das mit seiner fürchterlichen Geschichte, mit seiner fürchterlichen Realität und. Ihr macht das nieder. Patriotismus ist böse, die Nation ist schlecht, die Flagge gehört in den Dreck getreten. Und dann ruft ihr dann aber uns dazu auf, jetzt doch was zu tun, um in die Streitkräfte einzutreten oder Ähnliches zu tun, was in irgendeiner Form. Das ist es ja letzten Endes. Gut, das steht jetzt symbolhaft, das ist jetzt eine Meinung. Aber ich gebe Ihnen recht. Patriotismus muss auch gepflegt werden. Dazu gehört auch die Anerkennung des Dienstes als Soldat. Ich denke, wir haben dort ganz tolle Menschen. Wir haben zunächst einmal aber ein ganz normales Abbild unserer Gesellschaft. Ist es, und jetzt komme ich, unabhängig, ich bin kein Pazifist, ich bin auch kein Militarist, aber ich denke schlichtweg, das ist unser Land. Und dieses Land muss auch verteidigt werden gegen vieles. Es ist ja nicht nur, Sie haben es ja erlebt, ich meine, ich will das nicht zu weit aufreißen, aber wie wir mit der Pandemie umgegangen sind und mit anderen Dingen, wir sind in so vielen Bereichen eben nicht mehr resilient. Wir sind nicht mehr wehrhaft gegen so vieles. Und es gehört einfach schlichtweg ein anderer Mindset. Und der muss von Politik und der sogenannten bürgerlichen oder der Zivilgesellschaft vorgelebt werden. Und da wird zu wenig gemacht. Da ist einiges zu tun. Ja.
Ganz klar. Und wenn ich das einfach mal ein bisschen vergleiche, ich war erst in Italien und dort sieht man in den Innenstädten in Mailand beispielsweise überall Soldaten. Das ist aber jetzt nicht, weil die imminent irgendeine Terrorattacke erwarten, sondern die sichern einfach die Städte mit. Und ich denke, aktuell ist für viele Bürger des Landes der greifbarere Konflikt eher das Kampfgebiet in der Fußgängerzone, potenziell, ja, eine Gefahr, die real ist, die wird auch jetzt von niemandem mehr verneint, weil man kann es nicht, weil es einfach so oft passiert. Und da frage ich mich immer, warum wird denn da nicht einfach, ich würde mir jetzt denken, ganz handy und wie soll ich sagen, gerade gedacht, wir haben Soldaten in meiner Vorstellung, die sichern auch, die beschützen die Bürger und die setzt man dafür ein, damit es sicher ist. Und dann stehen dann halt in der Fußgängerzone welche rum. Das ist ja in Italien oder auch in Frankreich völlig normal.
Ja, gut, okay. Aber das wissen Sie natürlich, Herr Hopf, und das wissen sicher auch viele Zuschauer, der Einsatz der Streitkräfte im Inneren, das wäre das ja letzten Endes anders, ist wirklich an ganz enge Regularien geknüpft. Das halte ich persönlich, das ist aber meine persönliche Meinung, das halte ich auch für gut und richtig. Sie haben ja gelebt, gerade in Frankreich, mal abgesehen von den regelmäßigen Terroranschlägen, die auch dort stattfinden, wo Militär eingesetzt wird. Anlässlich der Olympiade hat es ja da unheimlich intensive Sicherheitskonzepte gegeben, die ohne Armee gar nicht vorstellbar gewesen wären. Ich denke, dass dafür ist unser Land, ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, aber ich glaube, unser Land ist noch nicht so weit, um das zu machen. Aber Herr Hopf, es ist doch was anderes. Wir haben ja an sich die Möglichkeiten, unsere Polizei und andere so auszustatten, so auszurüsten, vor allem auch in der Motivationslage so aufzustellen, dass wir dem begegnen können. Wir tun es nur nicht. Und deswegen finde ich es immer wieder, und das ist gut, jetzt kommen wir ein bisschen auf diese allgemein politische Bahn, aber letzten Endes ist es doch eine Riesenheuchelei, auf der einen Seite Stellen in der Polizei zu streichen, Stellen in so vielen Bereichen der Sicherheit zu streichen und dann gleichzeitig sich darüber aufzuregen, dass die Sicherheit in den Innenstädten nicht gewahrt ist. Ich denke auch, und das habe ich mal an anderer Stelle gesagt, es ist jetzt, aber jetzt wird es ein bisschen schräg, aber ich glaube, ich sage es einfach mal, ich habe das mal bei meinen eigenen Söhnen gesehen. Die haben alle, neben der Tatsache, dass sie einigermaßen gut in die Schule gekommen sind, habe ich ihnen aber früh beigebracht, nicht wegen der Sorge, in den Fußgängerzonen angemacht zu werden, aber sie haben gelernt, wie sie sich zu verteidigen haben, Jiu-Jitsu gemacht oder sonst irgendetwas. Ich denke, dass wir diese pazifizierte Gesellschaft, auf die ja diejenigen, ich meine, es ist jetzt unausgesprochenerweise Elefant, der im Raum steht, wer uns denn da in den Fußgängerzonen und anderswo auch bedrohlich entgegensteht, diese pazifizierte Gesellschaft muss überdenken, dass wir uns wieder, ich sagte es vorher, resilient machen. Wir müssen uns wehrhaft machen. Das heißt, wir müssen nicht angreifen, aber wir müssen in der Lage sein, uns zu verteidigen. Und das heißt, ich muss nicht jeden Tag, und das finde ich eine der schrecklichsten Aussagen der letzten Jahre oder Jahrzehnte, ich muss nicht jeden Tag mein Zusammenleben neu aushandeln. Ich erwarte, dass sich hier an Recht und Gesetz gehalten wird. Und ich muss aber auch in der Lage sein, wenn ich angegriffen werde oder wenn ich bedrängt werde oder wenn ich bedroht werde, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auch in der Lage ist, sich zu verteidigen und auch verteidigungswillig zu sein. Das gehört einfach mit dazu.
Ganz, ganz wichtiges Plädoyer, Herr Schönbach. Da danke ich Ihnen auch recht herzlich dafür, dass Sie da so klare Worte finden. Meine letzte Frage an Sie. Im März 2022 stand man in Istanbul kurz vor der Friedenslösung. Inzwischen sind mehrere hunderttausend ukrainische Soldaten und sicher auch russische gefallen. Und der Westen, vor allem auch Deutschland, hat unheimlich viel Geld und Material in den Krieg gesteckt. Kann man aus dieser Nummer überhaupt noch rauskommen? Sollte es jetzt so kommen, dass es beispielsweise einen Frieden gibt, jetzt Jahre später? Mit Gebietsabtritten an die Russen, denn ich glaube auch nicht, dass die auch nur ein Quadratmeter irgendwie abgeben werden, außer man zwingt sie militärisch dazu, ohne quasi einen kompletten Gesichtsverlust, auch vor der eigenen Bevölkerung, die gesagt haben, ja, aber ihr habt euch uns doch immer erzählt, der Sieg steht kurz bevor und niemals Landabtritte. Wie kommt man da raus?
Also das Gesicht zu verlieren ist eine interessante Formulierung, die Sie so wählen. Das ist ja gar nicht mehr in unserer, also in unserer Zivilisation gehört das ja fast gar nicht mehr. An anderen Orten ist das so viel bedeutsamer. Ich möchte das übersetzen mit etwas, was in Deutschland ja auch fast als unantastbar gilt, darüber zu sprechen. Das ist nationales deutsches Interesse. Wir müssen statt Moral nationales deutsches Interesse in den Vordergrund stellen. Und das gilt für alle anderen Nationen natürlich ganz genauso. Und ich traue mich das, doch natürlich traue ich mich zu sagen, ich tue es ja auch, ich wundere mich nur über mich selbst, wenn ich sage, der Begriff in diesem Zusammenhang mit der Ukraine, der Begriff Frieden, muss wieder enttabuisiert werden. Man hat ja, ich weiß ja gar nicht, manchmal wache ich auf und frage mich, in welchem Land ich lebe. Früher war das deutsche Mantra, egal welcher Konflikt auf der Welt, dieser Konflikt ist militärisch nicht zu lösen. Das kam wie reflexhaft aus der Pistole. Jetzt muss man, wer sich zum Frieden bekennt und sagt, wir müssen darüber nachdenken, wie wir zu einem Waffenstillstand kommen, zu einem Frieden kommen, zu einem Verhandlungsfrieden, was auch immer, der wird ja als Putin-Jünger. Was für ein Unsinn, als wenn Krieg die einzige Möglichkeit wäre. Nein, ich denke, wir müssen über einen Waffenstillstand Das ist das Erste, denn das Sterben geht auf allen Seiten weiter. Dann zum Verhandlungsfrieden kommen. Der russisch-britische Journalist oder ist er Satiriker, Konstantin Kisin, hat mal gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir akzeptieren, so wie Sie es gerade gesagt haben, den Status quo und versuchen die Verhandlungen darauf so weit wie möglich dann aufzubauen. Oder Russland muss angedroht werden, wenn ihr nicht verhandelt, wenn ihr nicht bereit seid zum Waffenstillstand, dann geben wir der Ukraine alles, dass Ukraine zum Sieg geführt wird. Das ist jetzt sehr holzschnittartig schwarz-weiß. Aber das Ziel von Waffenverhandlungen, und das kann, darf kein Ausschlussgrund sein, ist als Erstes, wie gesagt, der Waffenstillstand. Natürlich ist die territoriale Frage als Zweites ein Thema. Die Frage, was hat denn eigentlich dazu geführt, ist zum Beispiel die Frage nach der NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine. Ich sage, anders als so mancher andere Politiker, der sagt, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist nicht verhandelbar, natürlich ist sie verhandelbar. Die NATO-Mitgliedschaft sage ich persönlich nein. Die EU-Mitgliedschaft ja. Ukraine muss sich konsolidieren, sie soll prosperieren, auf jeden Fall. Der Wiederaufbau muss dann in diesem Falle mit Joint Ventures gemacht werden, wie das überall auf der Welt ist nach diesen Kriegen. Und auch Russland muss daran beteiligt werden. Daran gekoppelt muss die Rücknahme der Truppen sein, der russischen Truppen. Und die Wiedergewährung der Wiederherstellung der ukrainischen Grenzen, aber auch gleichzeitig Gewährung von Neuwahlen, die Rücknahme der Sanktionen. Und in diesem Prozess nach und nach sich wiederzufinden, um dann irgendwann einen Verhandlungsfrieden zu haben. Ich sage ganz bewusst, Verhandlungsfrieden, der dann ja auch die Autonomie des Donbass, gegebenenfalls mit dem eigenen Sprachregime, all die ganzen Dinge, die immer wieder ein Zankapfel sind, die wieder in einer dortigen Gesellschaft ganz anders beantwortet werden, als wir das tun. Die Frage der Krim ist nochmal extra, da bin ich zu wenig versiert. Es gibt die einen, die sagen, es war am Ende doch eine Sezession als nur ausschließlich eine Annexion. Das kann ich nur mal so in den Raum werfen, da bin ich kein Verfassungsrechtler. Aber ich denke, nur so kann es gehen. Wer kann das tun? Das können nicht wir tun, das kann nicht China tun. Es muss jemand sein, der beiden Seiten vertraut, dem auch beiden Seiten Vertrauen entgegenbringt. Vielleicht, ich weiß es nicht, Brasilien, Südafrika oder andere Staaten. Das ist die einzige Möglichkeit. Denn der ewige Weiterführen des Krieges kann doch niemals richtig sein. Mal abgesehen davon, dass die Gefahr besteht, dass doch er sich ausweitet. Und wir, verzeihen mir den Ausdruck, dann sind wir in the big shit. Und dann möchte ich gerne erleben, wie dann irgendeiner sich zurückzieht. Ja, wir hätten doch mal früher auch mal durchaus leniger sein müssen und entgegenkommender sein müssen. Ich denke, es ist nur so möglich.
Ja, auch hier danke für das klare Plädoyer zum Frieden. Ich denke, das sehen auch die absolut überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, die nichts mehr möchte, als einfach nur in Frieden und in Sicherheit zu leben, in ihrem eigenen Land prosperieren zu können, an ihren Arbeitsplätzen mit einer Wirtschaft, die funktioniert, ihre Kinder großzuziehen in Sicherheit. Ich denke, das ist der innerliegende Wunsch der allermeisten Menschen. Und das geht eben nur mit Frieden und Friedensverhandlungen, welche uns dahin führt. Ganz herzlichen Dank, Herr Admiral Schönbach. War ein sehr, sehr spannendes Interview mit Ihnen. Gerne auch in Zukunft mal wieder. Danke sehr.
Danke Ihnen.